One FM, der Football Podcast.
Es ist Mittwoch, Zeit für eine neue Folge One FL. Mein Name ist Emil und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wow, was für ein Spieltag. Woche 3 ist vorbei und oh Gott, ich bin ein bisschen erschlagen von der Vielfalt an Spielen, Ergebnissen, Überraschungen und ja, einfach irren Ereignissen, die es nur in der NFL geben kann. Ich bin wirklich vollkommen geschockt und teilweise traurig, teilweise entzückt. Dazu aber später mehr, denn ich will die wichtigste Nachricht gleich zu Anfang bringen und die Nachricht, bei der das Internet gerade durchdreht, alle Social-Media-Kanäle explodieren und einfach niemand an sich halten kann und jeder seine eigene Meinung hat. Da will ich natürlich mitmachen, denn in Kansas City, beim Spiel Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears, gab es irgendeine Musikerin, die in irgendeiner Loge saß und irgendeinen Footballspieler angefeuert hat. Und deswegen wurde die Kamera da auch sehr oft draufgehalten. Da hat sich wahrscheinlich eine tolle Liebesgeschichte entwickelt und wir sind alle ganz fasziniert und ach, wie toll und romantisch und so ehrlich und echt. Und naja, das war dann wahrscheinlich eher so ein bisschen PR und Love Story, Gossip. Irgendwas Kram, davon habe ich überhaupt gar keine Ahnung, deswegen widme ich mich lieber dem Miami-Spiel, denn da ist wirklich was passiert. Das ist nämlich wirklich Football gewesen, was da gespielt worden ist. In Kansas City auch, nicht falsch verstehen, aber in Miami wurden viele Punkte gemacht. Die Dolphins haben gegen die Denver Broncos gespielt und eigentlich fast zwei Rekorde gebrochen. Das Spiel ging 70-20 aus. Oh mein Gott, die Dolphins haben, man kann es, glaube ich, gar nicht anders sagen, die Broncos deklassiert und wirklich alt aussehen lassen und damit fast einen neuen Punkterekord aufgestellt mit einem Field Goal mehr, also 3 Punkten, wäre das rekordverdächtig gewesen. Man hat dann aber gegen Schluss sich dann doch entschieden abzuknien und Mike McDaniel hat danach im Interview gesagt, naja, zum einen geht es in der NFL und bei so einem Spiel ja gar nicht unbedingt darum, Rekorde aufzustellen. Okay, sehe ich ein bisschen anders, aber gut. Und auf der anderen Seite meinte er, naja, der Gegner lag schon am Boden, da braucht man auch nicht unbedingt nachtreten. Das wäre sehr unsportlich gewesen. Auch das sehe ich irgendwie anders, denn wenn man einer Mannschaft schon 70 Punkte einschenkt, dann sind die 3 Punkte mehr oder weniger nur auch nicht unbedingt ausschlaggebend. Und ich glaube, die Jungs aus Denver haben in der Nacht so oder so schlecht geschlafen und die 3 Punkte hätten da mit Sicherheit keine schlechtere Laune hervorrufen können. Aber gut, das lassen wir einfach so stehen. Der Punkterekord war es nicht, mal abgesehen davon, dass es einen ganz anderen Punkterekord in der Sportart Football gibt, der wahrscheinlich auch für immer ungebrochen bleiben wird. Denn die Yale University, die bekannte 88er-Mannschaft, also wir sprechen hier von 1888 wohlgemerkt, hat ein Spiel mal mit 698-0 gewonnen. Und das ist natürlich dann heutzutage auch nicht mehr schlagbar. Gut. Ist schon einige Zeit her, nur so als Fun Fact am Rande. Aber die Miami Dolphins haben trotzdem einen Rekord aufgestellt, nämlich die meisten Yards in einem Spiel zu erzielen. 726 an der Zahl, damit in der Super Bowl-Ära auf Platz 1 gelistet. Gratulation von mir, von uns. Wirklich ein nicht spannendes Spiel, aber als neutraler Football-Fan und auch als, vor allen Dingen als Miami Dolphins-Fan mit Sicherheit sehr schön anzusehen. Es gab zumindest viele Punkte. Ja, für alle Broncos-Sympathisanten war das dann natürlich ein sehr schwarzer Tag. Mal abgesehen davon, was man vielleicht noch als Background-Wissen haben könnte, wäre, dass Sean Payton sich vielleicht auch ein bisschen die Quittung geholt hat. Denn der hat letztes Jahr in einem Interview gesagt, dass er der Meinung ist, dass Tua Tagovailoa nicht das Zeug zum Starting-Quarterback hat und wahrscheinlich in den nächsten paar Spielen mal gebencht wird. Ich glaube, Tua hat es ein bisschen persönlich genommen und wollte Sean Payton die Antwort auf dem Platz liefern, was durchaus funktioniert hat. Das kann man ja mit Fug und Recht behaupten. Also Vorsicht, Sean Payton, der lehnt sich manchmal schon ein bisschen weit aus dem Fenster. Zum einen natürlich die Geschichte, dass sein Vorgänger bei den Broncos wohl eine der schlechtesten Trainerleistungen überhaupt abgeliefert hat. Ich glaube, viel besser macht er es jetzt auch nicht. Und dann eben noch die Geschichte gegen Tour. Also, egal wie man es dreht und wendet, Sean Payton ist auf jeden Fall nicht nominiert und heiß im Rennen um den Titel Head Coach of the Year. Aber sei es drum. Gratulation geht raus an alle Delfin-Sympathisanten, auch an den kleinen Frosch, den hatte ich ja schon mal erwähnt, der freut sich auch schon sehr. Liegt zwar gerade krank im Bett, aber ich glaube, die Freude überwiegt trotzdem. Jetzt mag ich aber doch nochmal ganz kurz zurück zum Spiel der Kansas City Chiefs. Die haben ja auch wirklich auf dem Platz was geliefert. Man hat 41-10 gegen die Chicago Bears gewonnen. Das war auch kein wirklich spannendes Spiel. Vielleicht war deswegen die Kamera auch mal öfter woanders. Die Bears haben überhaupt nicht überzeugt und dürfen nächste Woche, jetzt schließt sich der Kreis wieder, es mit den Denver Broncos aufnehmen. Und da wird sich wahrscheinlich zeigen, welche der beiden Mannschaften Anwärter auf den ersten Pick im 2024er Draft sein wird. Denn Arizona, die Cardinals, die haben da irgendwie gar kein Interesse mehr dran, so wie es aussieht. Die haben nämlich gegen die Dallas Cowboys gewonnen. 28-16. Die Cowboys sahen irgendwie alt aus, haben wahrscheinlich gedacht, ach, gegen die Cardinals schaffen wir das auch mit 70% Leistung. Das wird schon irgendwie hinhauen. Und das zeigt die Geschichte der NFL ja wirklich immer und immer wieder. So funktioniert das nicht. Kein Team gewinnt mit 70% oder 80% Leistung. Entweder 100 oder man geht halt doch unter. Weil ich glaube, die Cardinals haben das gemerkt. In den letzten zwei Spielen waren die in der ersten Hälfte sowieso immer schon gut. Und dieses Mal hat man es eben durchgezogen und hat sich wahrscheinlich irgendwie gedacht, wenn die Cowboys so viel anbieten, warum nicht auch mal gewinnen? Scheiß doch auf den Number One Overall Pick 2024. Wir können die Cowboys besiegen. Die haben gerade einen absoluten Lauf. Wenn wir denen jetzt den Sieg abluchsen können, stehen wir ganz schön gut da. Da kann sich eigentlich die ganze Saison niemand mehr beschweren. So ist es auch passiert. 28-16 ging es aus. Was haben die Dallas Cowboys und die Tampa Bay Buccaneers gemeinsam? Beide Mannschaften sind ungeschlagen in Woche 3 gegangen und beide Mannschaften haben ihren ersten Loss kassiert. Genauso haben beide Quarterbacks, also Dak Prescott sowohl als auch Baker Mayfield, ihre erste Interception der Saison geworfen. Aber mit dem großen Unterschied, dass Dallas eben gegen Arizona gespielt hat und Tampa Bay, man kann es ja nicht anders sagen, gegen die bärenstarken Philadelphia Eagles unterlegen ist. Das war kein schönes Spiel und wurde auch irgendwie nicht richtig spannend. Ähnlich wie bei Dallas gegen Arizona, denen ist auch irgendwie die Luft ausgegangen. Aber ich glaube, Tampa Bay kann da mehr mit leben, denn die Erwartungen waren natürlich auch viel geringer. Ganz besonders wichtig für mich persönlich war das Spiel der Green Bay Packers zu Hause, ihr Season Opener gegen die New Orleans Saints. Und das kann ich ganz gut abkürzen. Jeder, der in Woche 2 das Atlanta Falcons Packers Duell gesehen hat, hat eigentlich fast schon auch das Spiel gesehen. Nur genau spiegelverkehrt. Denn nicht so wie gegen Atlanta haben die Packers dieses Mal die ersten drei Viertel so gar nichts aufs Feld gebracht und sahen ziemlich kraftlos und ideenlos aus. John Love hat ziemlich viele Bälle einfach irgendwo hingefeuert. Das war wenig Präzision auf dem Platz. Und wenn denn dann doch mal einer in die richtige Richtung gegangen ist, hat der Receiver versagt und den Ball irgendwie nicht festhalten können. Aber im vierten Quarter ist man dann zurückgekommen und hat einfach 18 Punkte am Stück gescored und hat das Spiel 18-17 gegen die New Orleans Saints gewonnen. Man muss aber auch gestehen, so ehrlich muss ich sein, die Saints am Schluss sich nochmal zurückgekämpft, in Field-Goal-Range gekommen und den Ball rechts daneben gesammelt. Groupie hat leider nicht getroffen, in meinem Fall zum Glück, aber für die Saints leider. Und deswegen das Spiel verloren. Also das hätte ganz anders ausgehen können. Egal, Aber so oder so ein toller Sieg für die Packers. Der Season Home Opener hat wieder gezündet. Das 11. Mal in Folge gewonnen. Das ist natürlich auch eine richtig schöne Statistik. Die notiere ich mir jetzt und die kriegt einen Rand aus Herzen. Ganz toll. Die Tennessee Titans unterlagen gegen die Cleveland Browns. Absolut desaströs. Das sah wirklich furchtbar aus und da muss man wirklich ein Die-Hard-Fan sein, damit einem das Spiel Spaß macht, denn das war schon wirklich gruselig, dass da so überhaupt nichts funktioniert hat und Tennessee wirklich komplett ratlos ausgesehen hat. Da war wenig Kreativität und die Sachen haben einfach nicht ineinander gegriffen. Traurig, aber wahr. Außerdem war Week 3 auch die Woche der Wahrheiten, denn auch die Washington Commanders unterlagen zum ersten Mal in der Saison, in dem Fall aber ohne sich schämen zu müssen, den Buffalo Bills. Das war auch ein Spiel für Bills-Fans, alle anderen, naja, die wurden nicht so richtig gut unterhalten. 37-3 ging es aus und man hat dann doch den Unterschied der beiden Teams bemerkt und warum eben die Bills als sicherer Playoff-Kandidat gehandelt werden und die Commanders, naja, irgendwo so im Mittelfeld. Das war so, das ist auch keine große Überraschung gewesen, aber Gratulation an die Bills und für die Commanders einfach auch keine Schande, denn mit einem Rookie-Quarterback gegen Josh Allen zu verlieren und starke Bills ist wirklich vollkommen okay, denn die Bills haben das Spiel nicht auf die leichte Schulter genommen. Dann haben sich noch Zach Wilson und Mac Jones ein Duell geliefert und ja, dazu fällt mir nur das ein, was mir jede Woche einfällt. Zach Wilson ist einfach kein Starting Quarterback. Ich kann mich nur wiederholen. Natürlich Mac Jones und die New England Patriots auch keine Macht offensiv gesehen. Die Jets auch nicht, ist auch vollkommen in Ordnung. Beide Mannschaften glänzen eher durch ihre starken Verteidigungsreihen. Aber Mac Jones kann zumindest zwischendurch dann doch mal zeigen, warum er Starter ist. Und hat dann eben doch einen Würgesieg errungen. 15-10 ging es für die Patriots aus. Und ja, ein klassischer Belichick. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Es war nicht schön. Aber ich würde sagen, unterm Strich kann man das als verdient abbuchen. Die Chargers haben gewonnen, 28-24 gegen die Minnesota Vikings. LA hat sich gefreut. Ich habe mich gefreut, dass die Chargers auch mal wieder gewinnen können. Sind jetzt 1-2, während die Vikings wirklich 0-3 sind. Kirk Cousins irgendwie macht der ja nichts falsch, aber wohl auch nichts richtig. Und es gab auch wieder, ich glaube, dieses Mal nur einen Fumble und einen zweiten, der aber wieder aberkannt worden ist. Es sah trotzdem so aus, als ob die Vikings irgendwie mit dem Ball in der Hand nicht glücklich sind und den ganz gerne wieder abgeben wollen. Also verdienter Sieg mit einer Interception in der Endzone von den Chargers. Tolles Spiel, spannendes Spiel, aber wenn man ganz ehrlich ist, erwartet man weder die eine noch die andere Mannschaft in dieser Saison im Super Bowl. Trotzdem, ein schöner Sieg für die Chargers, das freut mich. In einem Traditionsduell sind die Pittsburgh Steelers nach Las Vegas gereist, um sich dort den Raiders zu stellen. Und das Spiel war ehrlich gesagt doch ganz ansehnlich, denn wieder erwarten hat Pittsburgh eine Offense. Wow, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. In den ersten zwei Wochen sah das nicht so aus. Dieses Mal hat es irgendwie funktioniert, wie durch Zauberhand. Kenny Pickett, 2 Touchdowns, 235 Yards erworfen, keine Interception, also eine vollkommen solide Leistung. Najee Harris, na gut, immerhin 65 Yards erlaufen mit einem 3,4 Yards Schnitt pro Versuch. George Pickens, 4 Receptions für 75 Yards. Also ich finde nicht, dass man sich da beschweren kann. Auf der anderen Seite sah es dann ein bisschen anders aus. Jimmy Garoppolo, 324 Yards, was toll ist. 2 Touchdowns, auch alles in Ordnung. Aber 3 Interceptions gehen natürlich überhaupt nicht. Josh Jacobs mit 62 Yards und einem 3,6er Schnitt pro Versuch. Ja, auch nicht das, was er schon mal geliefert hat. Nur Davante Adams konnte wieder richtig glänzen. 13 Receptions, 172 Yards, 2 Touchdowns. Wow, das ist einfach ein viel zu starker Wide Receiver, um den komplett auszuschalten. Und ob man es glaubt oder nicht, nicht nur in der NFL war Zirkus und Halligalli angesagt, sondern auch in Europa war ein bisschen was los. Denn die ELF hat ihr Championship Game gefeiert, sozusagen den europäischen Super Bowl. Der wurde am Sonntagnachmittag ausgetragen zwischen den Stuttgart Search und den Düsseldorf Rheinfeier. Das Spiel hat schon gut angefangen, es war sehr punktereich, zur Halbzeit war alles noch ziemlich ausgeglichen und spannend, und gegen Schluss hat sich Stuttgart Search dann leider so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Düsseldorf Rheinfeier hat sich durchgesetzt und ist somit europäischer Football-Champion. Wow, Gratulation von uns auch. Wirklich toll gekämpft. Und natürlich auch Gratulation an die Search aus Stuttgart. Die haben sich wacker geschlagen. Wirklich toll. Die ELF ist eine Bereicherung für die Football-Welt in Europa. Gar keine Frage. Aber, und das möchte ich jetzt hier nicht unerwähnt lassen, denn das ist mir ziemlich sauer aufgestoßen, womit ich bei der ELF nicht warm werde und was mir ziemlich auf den Keks geht, ist einfach die Tatsache, dass man nicht versucht, Football in Europa populär zu machen, sondern dass man versucht, die NFL zu kopieren und das ganze Konzept versucht, in Europa an den Mann oder an die Frau oder an wen auch immer zu bringen. Und das nervt mich gewaltig, denn warum um Gottes Willen müssen denn drei Mitglieder des Militärs einen Ball ins Stadion tragen, wenn wir uns in Europa befinden? Also ich als Deutscher muss sagen, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig stolz auf unsere Militärtradition. Ich wüsste jetzt auch nicht warum und finde auch, Football und Militär haben wirklich nur in Amerika was miteinander zu tun. Das müssen wir hier nicht kopieren. Warum? Also das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ich finde, man könnte sich auch ein eigenes Logo zulegen, das eben nicht nach NFL aussieht. Genauso muss man seinen Hauptoberboss nicht Commissioner nennen und alles irgendwie genauso machen wie in der NFL. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Mut und so ein bisschen mehr Eigenständigkeit, Fantasie, und bitte lasst doch einfach dieses Militär weg. Also wir haben hier nicht unweit entfernt einen Krieg toben. In dem Moment, in dem die drei netten uniformierten Herren den Ball ins Stadion getragen haben, gestehe ich, war ich schon schwer am Fremdschämen und habe mich gefragt, was das denn jetzt soll. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. In Amerika, in den USA ist das was ganz anderes und gehört einfach dazu. Das gehört zum Football dazu, das gehört zur Lebensart dazu und das kann ich wunderbar so akzeptieren und das finde ich auch vollkommen in Ordnung und legitim. In Deutschland, in Europa halte ich das für einen ziemlichen Humbug und vollkommen unnötig und eigentlich auch ein bisschen lächerlich. Also, liebe ELF, macht weiter so, spannende Spiele, tolle Teams. Ich hoffe, die kriegen das finanziell auch alles irgendwie auf die Kette. Die Liga soll weitergehen, aber bitte werdet doch endlich ein bisschen eigenständiger und versucht irgendwie das europäisch zu machen. Denn wir wollen hier keinen billigen Abklatsch von der NFL sehen, sondern europäischen, echten Football, der hier zu Hause ist. Und der kann dann auch ein bisschen europäischen Charakter haben, finde ich. So viel dazu. Ich wollte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber manche Sachen, die müssen dann auch einfach mal raus. Und dann bleibt zum Schluss noch die riesengroße Running-Back-Frage, die so durch den Kosmos schwirrt und immer noch unbeantwortet ist. Da gibt's ganz viele verschiedene Meinungen. Auf der einen Seite ist der Running-Back überflüssig und in der modernen NFL gar nicht mehr nötig für die Offense und bekommen eh zu viel Geld, sollen froh sein, dass sie spielen dürfen für ein Taschengeld und das passt dann auch. Und auf der anderen Seite die Leute, die total begeistert sind und sagen, ein gutes Running Game ist wichtig, das ist das Rückgrat der Offense und ohne die geht's nicht, bezahlt die vernünftig. Und natürlich auch viele Grauzonen zwischen diesen zwei Meinungen. Tja, ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen mehr damit beschäftigt, habe einige interessante Gespräche zu dem Thema geführt, sowohl auf Social Media als auch im realen Leben, man mag es kaum glauben. Und da kam ziemlich viel zusammen und habe versucht, mir da so mein eigenes Bild zu machen. Ich kann jetzt gleich vorwegnehmen, eine richtige Antwort auf die Frage gibt es natürlich nicht. Das wird sich auch jeder von euch einfach selber so zusammenschustern, dass es passt. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, der Running Back, so wie auch jede andere Position im American Football, ist wichtig. Und jede Position muss vernünftig bezahlt werden und jede Position muss gewertschätzt werden. Denn, jetzt stellen wir uns mal vor, man spielt mit einem scheiß Kicker und der versemmelt jeden Schuss, der Extrapoint geht nicht rein. Gut, du kannst eine Two-Point-Conversion machen, alles klar. Du kannst kein Field-Goal schießen. Damit verlierst du unterm Strich auch. nicht jedes Spiel, aber mit Sicherheit das eine oder andere. Jetzt hätte man sich einfach nur das Rams gegen Bengals Spiel anschauen müssen. 7 Field Goals an der Zahl, das heißt 21 von 35 Punkten wurden durch Field Goals erzielt. Jetzt stellt euch mal vor, die wären alle daneben gegangen. Das wäre ja grausam gewesen. Ich meine, der eine oder andere ist daneben gegangen, aber im Großen und Ganzen war der Kicker in dem Fall einfach extrem wichtig. Genauso mit den Running Backs. Dieses Argument, dass die austauschbar sind, lasse ich eben auch nicht gelten, denn klar ist die O-Line wichtig. Logisch ist es wichtig, dass du einen guten Quarterback hast, der vielleicht auch laufen kann, damit die Defense sich auf beide konzentrieren muss oder eben auch Angst vor dem Passspiel haben muss. Alles vollkommen in Ordnung, aber trifft das nicht auf jedes Teammitglied zu? Wenn der Quarterback toll ist, aber die O-Line scheiße ist, dann wird er halt auch dauernd umgemöbelt. Wenn der Quarterback gut ist und die Wide Receiver keinen Ball fangen können, dann bringen seine tollen Pässe eben auch nichts. Also das ist nun mal ein Mannschaftssport und jeder ist abhängig von dem anderen und deswegen ist niemand austauschbar. Und wenn du scheiße spielst, dann spielst du eben scheiße und damit kannst du deinem Team den Sieg kosten. Das ist vollkommen egal, ob du einen Tackle verpasst, ob du das Field Goal nicht reinmachst, ob der Punt daneben geht, ob du einen Fumble verursachst, ob du die Interception nicht fängst oder den Ball einfach fallen lässt oder dem gegnerischen Abwehrspieler zuspielst. Also es ist vollkommen egal, jede Position ist wichtig und ich finde das Gehaltsgefälle, was in der NFL vorherrscht zwischen den verschiedenen Positionen, einfach schon auch sehr extrem und übertrieben. Natürlich ist der Quarterback unterm Strich öfter wichtig als jetzt zum Beispiel der Running Back, aber naja, eben nur öfter und nicht dauernd und manchmal ist eben der Running Back doch der Spieler, der einem den Arsch rettet und das Spiel gewinnt. Aber wie man es dreht und wendet, unwichtig ist der eben nicht und einen guten Running Back zu haben, kann einem eben auch das eine oder andere Spiel retten, lässt einen eben auch auf vielen Ebenen gefährlich sein und nicht nur auf der Passebene oder auch nicht nur auf der Ebene, dass der Quarterback vielleicht auch mal laufen könnte, sondern auch auf der normalen Laufspiel-Variante. Außerdem gibt es ja noch das Argument, dass Running Backs so eine kurze Halbwertszeit haben und wenn die halt so und so viele Laufversuche hinter sich haben, abbauen oder so und so alt sind, ich glaube 26 ist da das magische Alter, das ist ja auch alles schön und gut und mag auch so sein und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier mit Robotern spielen und jeder Mensch gleich ist, dann stimmt das auch. Dem ist aber nicht so, das stellen wir ja an jedem Spieltag fest, dass Zahlen allein einem doch eben nicht weiterhelfen, wenn es darum geht festzustellen oder vorher zu sagen, wer denn gewinnt am Schluss. Das ist eben auch ein Argument für den Running Back. Wenn das Running Back Play so dermaßen riskant und gefährlich ist und den Running Back so dermaßen schnell in Anführungsstrichen verschleißen lässt, gerade dann sollte der doch auch besser bezahlt werden. Wenn der nur 3-4 Jahre in der NFL spielen kann und danach eh aufgebraucht ist, dann sollte er in den 3 oder 4 Jahren auch vernünftig verdienen. Während der Quarterback, guckt euch Tom Brady an, wie lange hat denn der gespielt? Also das passt ja vorne und hinten nicht. Insofern, da sollte man vielleicht auch eben diese Rookie-Regelung mit den Running Backs ändern, dass die eben nicht 5 Jahre lang unter dem Rookie-Vertrag laufen können. Das finde ich einfach nicht fair, dann muss das eben angepasst werden. Jede Position ist eben doch anders und unterschiedlich. Ja, vielleicht bin ich da auch ein kleiner Hippie, das kann schon sein. Irgendwie sollten alle das gleiche Geld bekommen und viel Wertschätzung. Ich finde das schon ziemlich extrem, wie das geworden ist, wie man sich über die Kicker lustig macht und sagt, haha, Panther ist ja lustig oder Longsnapper oder was weiß ich was. Denn wenn die ihren Job nicht machen, dann geht eben auch trotzdem viel in die Hose. Und tja, die Leute, die sich über solche Positionen beschweren und lustig machen, wir sind die Ersten, die sich dann auch beschweren, wenn es mal nicht klappt. Und wenn der Ball dann eben nicht zwischen die Torstangen kommt oder der Running Back eben nicht die 3 Yards zum Touchdown läuft und umgenietet wird. Das ist eben das Ding. Also wenn ich was erwarte auf dem Platz, dann muss ich dem aber auch die Wichtigkeit zugestehen. So sehe ich das zumindest. Wie immer bei solchen Fragen gibt es kein Schwarz oder Weiß, sondern natürlich ist der Running Back jetzt im Moment nicht so wichtig, wie er vor 20 Jahren noch war oder vor 50 Jahren noch war, aber so ist es eben in der NFL, das wird sich auch wieder ändern. Das sind ja alles Trends, die da gemacht werden und im Moment funktioniert es eben so sehr gut, wenn der Quarterback selber läuft und man den Running Back auch austauschen kann und den nicht überbezahlt. Das wird sich in 5 Jahren aber wahrscheinlich auch wieder ändern oder in 10. Und dann ist der Running Back auf einmal wieder super wichtig und keiner will für Receiver Geld bezahlen. Also, um es zusammenzufassen, mehr Liebe für alle. Oh, verdammt, ich bin tatsächlich ein Hippie. Okay, das war's wieder mit OneFL für heute. Wir hören uns wieder am Sonntag. Da beleuchten wir mal kurz das Spiel zwischen Green Bay und Detroit. Die Lions müssen nach Green Bay reisen, um es dort mit den Packers aufzunehmen. Das wird so oder so interessant für die komplette NFC North natürlich, wer da die Krone aufgesetzt bekommt. Und wir blicken natürlich auf die Spiele am Sonntag. Da suchen wir 5 raus. Schaltet also wieder ein bei der NFL und bei mir natürlich sehr gerne. Ja. Wir hören uns. Bis dann.